Zusammen wollen wir im Wort Gottes weiterfahren. Wir sind im Evangelium nach Markus unterwegs und erst jetzt machen wir den 4. bis 8. Vers von dem ersten Kapitel. Johannes der Täufer, der Vorbote. Dieser Abschnitt wird damit geschlossen, bevor jemand kommt, der Johannes auch rufen will und ruft ihm in der Wüste. Er ist der Vorbote von Jesus Christus, unserem Retter, unserem Herrn. Uns, die an ihn glauben, ihm folgen, ist Jesus Christus ein Retter. Ganz klar. Unser Bruder, auch klar. Durch ihn sind wir Kinder Gottes geworden. Auch, das stimmt. Aber vor allem ist er uns der Herr. Herr unseres Lebens. Unseres ganzen Lebens. Als Herr hat er uns von unserem ursprünglichen Schicksal gerettet, für immer den Zorn Gottes zu erfahren. Und leider dann nicht seine Liebe. Wir sind dank seiner Rettung, er am Kreuz, seinem Sühnetod gerecht gesprochen worden. Seitdem wir an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm folgen, und auch ja, immer wieder Buße tun. Ich muss gestehen, dass es mir immer wieder passiert, die eine oder andere Erinnerungslücke zu haben. Und dann gestalte ich meinen Alltag immer wieder mal, ohne es im Kopf zu haben. Dankbar bin ich aber auch immer meinem Gott, dass er mich wachrüttelt und mich zurück zu ihm zieht. Er ist mein Hirte. Ja, liebe Geschwister, er ist unser Hirte. Lass uns beten. Herr Gott, Vater, danke, dass wir dein Wort haben und dass wir jeden Tag und jede Nacht darin eintauchen können. Du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt, damit er deinen Plan erfüllt, dass du die rettest, die du durch deine Herrlichkeit auserwählt hast. Was für eine Gnade haben wir erfahren. Lass uns heute mehr über deinen Diener Johannes den Täufer lernen, der den Weg für deinen Sohn vorbereitet hat. Und Herr, gib mir die Kraft für diese Zeit, dass nur deine Wahrheit am Ende übrig bleibt, Herr. Amen. Der Text im Kontext. Ja, wir sind am Anfang der Gute Nachricht, die Vers 1 bis 13, und schließen heute den Abschnitt vom der Vorbote, Johannes der Täufer, bis Vers 8. Damit dieser Vorbote Jesus endlich bei Namen genannt wird, Johannes der Täufer. Er signalisiert eine neue Ära in der Heilsgeschichte, die Geschichte der Errettung, möglich dank Jesus Christus. Wir dürfen Buße tun und Gott, Heiliger Geist, verändert uns und macht uns zu neuen Kreaturen. Vor dem 4. Vers hatten wir gelernt, dass der Anfang des Evangeliums, der gute Nachricht, kommt und dass dieser Anfang schon im Alten Testament vorher gesagt war. 2. Mose 23, Vers 20. Ein neuer Auszug bereitet sich vor. Malachi 3,1 sagt uns, dass Johannes der Täufer nicht irgendeiner ist, sondern der neue Elia, der in Malachi 3, 23 vorher gesagt ist. Ganz am Ende des Alten Testaments. Und Jesaja 40, Vers 3 spricht von Johannes dem Täufer, wie die Stimme in der Wüste, die sagt, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. In dem Kontext von Jesaja ist es Gott selbst, der sein Volk zum neuen Auszug führt, zu einer neuen Errettung. Klar für Markus ist es jetzt der Herr, Jesus, der das umsetzt. Die Stimme von Johannes bereitet ihm den Weg. Lass uns jetzt den Text von heute zusammen lesen. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Wie ist unser Text gebaut? Zuerst wird von der Taufe von Johannes gesprochen, dann was lernen wir über seine Berühmtheit, aber auch seine Angehörigkeit zu den prophetischen Traditionen in Israel und letztendlich seine Botschaft. Vers 4, seine Taufe. So begann Johannes in der Wüste und taufte. Warum die Wüste? Nun, er erfüllt, was wir vorher gesagt hatten, was wurde vorher gesagt in Jesaja 40. Er ist die Stimme, die in der Wüste ruft, wie wir in Vers 3 gelesen hatten. In der Wüste war es auch dem Volk Israel eine Rettung erfahren. Sie sind aus dem Ägyptenland rausgezogen. Von dort aus wurden sie gerettet. Und in der Wüste ist Gott ihnen begegnet, hat mit ihnen einen neuen Bund gemacht, hat ihnen ein Gesetz gegeben, hat sie bis zum verheißenen Land versorgt. So erwartet jetzt eine neue Hoffnung in der Wüste. Ein neuer Anfang steht bevor, ein neuer Auszug. Und was macht er in der Wüste? Er taufte. Also wie es im Griechisch wohl heißt, er tauchte unter, voll und ganz. Also eine Taufe durch Untertauchen, wie wir in unseren Gemeinden praktizieren. Die Taufe von Johannes ist ein Zeichen, dass die Buße notwendig ist. Das Volk Israel muss sich auf die Ankunft des Messias vorbereiten. Und er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ja, Johannes verkündigte, er predigte, er rief die Personen zu einer Entscheidung. Jeder muss sich entscheiden, für oder gegen. Gott kommt und soll dafür jeder bereit sein. Er ruft zur Taufe der Buße, also zu einer Taufe als Zeichen einer tiefen Veränderung. Die Buße berührt uns ganzheitlich, komplett, in den Gedanken, in dem Verhalten. Es ist eine radikale Veränderung. So wie damals die Propheten das Volk dazu riefen, sich zu verändern, zurückzukehren zu ihrem Gott, tut es Johannes auch ihr. Nach Vers 2 und Vers 3 überschätzt nicht. Im Kontext von Malachi 3 ist der Vorbote des Herrn der neue Elia. Im letzten Vers des Alten Testaments lesen wir: Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Malachi 3, Vers 24. Malachi spricht mehr als nur über eine Versöhnung innerhalb des Volks, sondern auch über eine Umkehr des Volkes zum Gott des Bundes. Und davon spricht Johannes der Täufer. Die Buße zur Vergebung der Sünden oder in Sicht die Vergebung der Sünden zu bekommen. Das ist doch eine gute Nachricht, die Johannes hier verkündigt. Aber es sollte klar sein, diese Verkündigung der Vergebung der Sünde hat nur einen Sinn, wenn wir an die Ankunft einer anderen Person glauben, die wir in Vers 7 und 8 auch sehen werden. Auch später im Evangelium nach Markus ist auch klar, dass Jesus und nicht Johannes der Täufer die Vergebung der Sünde erteilen kann. Nur er kann das. Vers 5, seine Berühmtheit. In Vers 5 lesen wir, dass der Dienst von Johannes sehr wohl bekannt war und viele erreichte und hatte wohl auch Erfolg. Vers 5, und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünde bekannten. Also Johannes taufte im Jordan, zwischen dem See Genezareth im Norden und dem Toten Meer im Süden. Aber da es um ganz Judäa geht, geht es eher südlicher vom diesem Jordanfluss. also näher zum Toten Meer, wo sonst nichts wirklich zu bebauen war. Es war Wüste oder überhaupt besiedelt war. Trotzdem kommen die Leute und bekennen ihre Sünden. Das muss ergreifend gewesen sein, so viele Leute zu sehen, die ihre Sünde zu bekennen und sich dort taufen lassen. Seine Eingehörigkeit zu prophetischer Tradition. Vers 6 zeigt uns ein Bild von Johannes der Täufer, der vielleicht wohl ausgesehen hat und wie er sich ernährt hat. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er hasst Heuschrecken und wilden Honig. Wir können denken, was für ein komischer Typ, oder? Dieser Johannes, warum hat er so oder was musste er so sein? Im Sinne von Markus, ja, musste er so sein. Er hatte damit ein Merkmal vieler Propheten, einen Mantel aus Tierhaaren zu tragen. In Zacharia 13 lesen wir, 13 Vers 4, und es wird geschehen, an jedem Tag, da werden sich die Propheten schämen über sein Gesicht, wenn er weissagt, und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen. Oder 2. Könige 1, Vers 8, sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und ein ledernes Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tiefbitter. Also da sehen wir 1:1 die Verknüpfung mit Elia. Johannes ist der neue Elia. Markus unterstreicht mit der Aussage, dass Johannes der Täufer ja ein Prophet ist, und zwar der neue Elia. Wie später Jesus auch sagen wird, Markus 9, Vers 13, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und er hatte sich auch da ernährt, Heuschrecken. Und Heuschrecken waren die einzigen Insekten, die die Israeliten eigentlich essen durften. Wie man es in 3. Mose 11, Vers 20 bis 23 lesen kann. Vielleicht nennt Markus deswegen dieses Detail, das zu verbinden. Und anscheinend in der Zeit, die Gruppierung vom Qumran hatte sie gern gegessen und haben auch erklärt, wie man das kochen musste. Ich habe es noch nicht probiert, ein Heuschrecken zu essen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Soll aber gut sein, weil viele das auch machen. So, seine Botschaft, Vers 7 bis 8. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm Gebüg seinen Schuhriemen zu lösen. Hier lesen wir den Inhalt seiner Botschaft, die in Vers 4 schon angeklungen ist. Er kündigt an, jemand kommt, nicht ich, Johannes bin wichtig, jemand kommt. Und klar, Gott kommt. Er als neuer Elia bereitet den Weg für den Herrn, für Gott. Aber er spricht von einer Person, die Sandalen trägt. Und er sagt von der Person aus, dass selbst für das Lösen der Schuhriemen er als Jude nicht würdig ist. Aber wer könnte dann so wichtig sein als Mensch, so mächtig sein als vielleicht Gott? Ja, es steht auch, Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also Johannes vergleicht seine Taufpraxis mit der Taufe, die diese wichtige Person geben wird, und wertet seine damit ab. Er taucht die Person nur ins Wasser. Die Person wird die Menschen mit dem Heiligen Geist taufen. Diese werden von ihm gefühlt, von ihm geführt. Die Zuhörer von Johannes wussten dann, wer ihnen den Heiligen Geist auf Gottes Volk nur ausgießen kann: Gott selbst. Das haben die Propheten vorher gesagt. Und das wird auch geschehen, wenn Gott kommt. Und wer kommt in Vers 9? Jesus von Nazareth. Einerseits beschreibt Johannes Jesus als Mensch. Er kann die Schuhriemen vielleicht lösen oder nicht. Und einerseits mit Begriffen, die nur für Gott gedacht sind, der stärker ist als ich. Und er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Jesus wird auch später in Markus 3, Vers 27 beschrieben als jemand, der Satan binden kann. Und Satan wird auch als starker Mann beschrieben. Jesus ist dann noch stärker als der starke Mann Satan. Ja, Gott kommt auf diese Welt, als Jesus kommt. Die gute Nachricht von Vers 1 ist eine gute Nachricht, die um Jesus geht. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat somit die Kraft Gottes, er tauft mit dem Heiligen Geist, Was Gott beschreibt, beschreibt auch Jesus. Was Gott macht, setzt Jesus auch um. Was können wir im Text da lesen? Die Wüste. Ein neuer Auszug bereitet sich vor. Johannes agiert in der Wüste, weil dort sich der neue Auszug vorbereitet. Eine neue Hoffnung für das Volk. Die Taufe von Johannes ist ein Zeichen der Buße. Die Buße ist eine tiefe Veränderung der Gesamtheit des Menschenlebens. Eine Vorbereitung. Die Taufe von Johannes ist nicht in sich abgeschlossen. Es ist eine Vorbereitung auf etwas anderes, was noch kommt. Der neue Elia sagt die Ankunft Gottes, des Messias vor. Johannes der Täufer ist der neue Elia, der die Ankunft Gottes ankündigt. Diese bricht an mit der Ankunft des Messias. Die Lehre von Johannes dem Täufer. Johannes lehrt, Buße zu tun, in sich die Vergebung der Sünde zu bekommen. Aber diese Vergebung zuletzt wird erst ermöglicht durch den, der kommt, Jesus. Die gute Nachricht, Vergebung der Sünde, Heiliger Geist. In den Vers 4 bis 8 zeigt Markus nicht mit dem Finger auf das Gericht Gottes, welches Johannes auch angekündigt hat, wie wir es in Matthäus oder Lukas lesen können. Er fokussiert uns auf die gute Nachricht der Vergebung der Sünden und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Mit Johannes dem Täufer haben wir den Anfang der Verkündigung der guten Nachricht. Setzen wir das um, oder? Gottes Gegenwart und die Buße, das Bekenntnis der Sünden. Wenn Gott in unserem Leben kommt, werden wir dazu geführt, unsere Schuld zu bekennen und Buße zu tun. An die gute Nachricht, Jesu zu glauben und nichts in seinem Leben zu erkennen, was falsch läuft und nicht Gott die Ehre gibt, ist ein Zeichen dafür, dass man das Evangelium nicht ganz verstanden hat. Gott ist heilig, heilig, heilig. Durch ihn erkenne ich und bekenne ich meine Sünden und tue Buße. Ich hoffe, dass ihr öfter als ich es tue, Buße tun. Kann es sein, dass wir schnell vergessen wollen, dass, was wir falsch machen? Es ist doch vielleicht deprimierend und nicht schön, bequem, übernatürlich oder attraktiv es zu tun, oder? Aber doch dieser Schritt, der im christlichen Leben dazu gehört, dieser Schritt öffnet uns in Christus die Türen der göttlichen Gnade. So lass es uns wieder oder erst einbauen in unserem stillen Zeit vor unserem Herrn. Johannes der Täufer, ein Beispiel für Demut. Johannes der Täufer hinterlässt uns ein schönes Beispiel für Demut. In unserem Leben, in unserem Dienst sollen wir nicht an uns zuerst denken und uns vor allem pushen wollen. Wir sind demütige Diener eines anderen, der die ganze Aufmerksamkeit verdient. Unser Herr Jesus Christus. Und wie sieht es bei uns aus? Sehen wir unseren Herrn in erster Linie oder unseren Erfolg in der Arbeit oder unsere schönen Autos oder Häuser oder Gärten oder unser Impact auf Social Media? Was ist da an der ersten Stelle? Was fühlt unser ganzes Leben? Nicht nur an erster Stelle, was fühlt unser ganzes Leben? Die Wichtigkeit des Heiligen Geistes in der christlichen Erfahrung. Ja, der Heilige Geist ist im Herzen der christlichen Erfahrung, wie auch Markus in unserem Text Vers 8 betont, gegenüber der Taufe mit Wasser. Lass uns alles tun, dass er sein Wirken in uns fortführt. Lass uns aufmerksam sein und realisieren, dass er in uns wohnt. Lass uns lernen, auf ihn zu hören und daran zu bleiben, dran zu bleiben. Lass uns ihn fragen, dass er unser Herzen öffnet, wenn wir die Schrift, ja, die Bibel lesen. Was für ein Privileg. Gott, dreifach heilig, wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Im Heiligen Geist getauft zu sein, das ist das Geschenk, das jeder Christ bei seiner Bekehrung bekommen hat. Einmal haben wir alle es bekommen, als wir uns bekehrt haben. Nur dieses Geschenk ermöglicht es, unseren Wandel, unser Leben auf dem Weg als Jünger zu machen. Ich möchte noch beten. Gott, unser Vater, wie oft wünschen wir uns, deine Gegenwart zu erleben. Aber die wahren Erlebnisse deiner Gegenwart führen uns zu dem Bekenntnis unserer Sünden und zur Buße. Erzeugen in uns diese tiefe Veränderung, so oft sie in unserem Leben nötig ist. Danke für diese kostenlose Vergebung unserer Schuld. Schenk uns die Demut von Johannes dem Täufer und die Freude in uns, Jesus die Ehre zu geben, dass dein Heiliger Geist in uns immer mehr wirkt. Amen.